Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, guten Morgen, liebe Glaubensgeschwister und liebe Gottesdienstbesucher aus nah und fern, vielleicht sind auch Urlauber hier, dürfen uns heute wieder hier zusammentreffen und auf Gottes Wort hören, das wir so sehr brauchen. Wir sind so sehr darauf angewiesen, dass Gott zu uns spricht, unser Schöpfer, unsere Seele ausrichtet auf ihn in unseren verschiedenen Lebenssituationen. Veit hat schon dem Psalm 23 vorgelesen. Es geht um den guten Hirten heute, um den wunderbaren guten Hirten, der sich im Alten Testament als Jahwe offenbart hat. Da hast du schon, Veit, darüber gepredigt, über diesen Namen Gottes: Ich bin, der ich bin. Und der sich im Neuen Testament auch in einem wunderbaren Namen offenbart, den wir auch gerade besungen haben, gelobt und gepriesen haben, in dem Namen Jesus Christus, ein und derselbe Gott. Wir finden in diesem Psalm lebenswichtige Wahrheiten, die weitergeben, die uns zeigen, wie wir mit Gott leben können, wie wir mit Gott leben sollen. Und wir werden jetzt diesen Psalm uns auch hier anschauen. Der Veit bringt mir gerade noch den Pointer. Danke. Der erste Vers, den wir gleich sehen werden, beziehungsweise den haben wir schon hier: Der Herr ist mein Hirte. Das sind die ersten fünf Worte. Und bei der Vorbereitung bin ich da schon hängen geblieben. Bei diesen Worten, die diese erste Zeile in der Bibel ausmachen. Ja, da wird der Herr beschrieben, der einzig wahre, ewige Gott, Jahwe, der Schöpfer von Himmel und zur Erde. Er hat sich zuerst seinen ersten Menschen offenbart. Er hat sich dann später Abraham offenbart, Isaak und Jakob. Dann hat er sich seinem Volk Israel offenbart, das er erwählt hat als sein Volk. Er hat ein winziges Volk aus der großen Völkerschar herausgeholt und hat gesagt: mit euch Israel will ich Geschichte machen. Warum mit euch? Nicht, weil ihr so gut seid oder weil ihr was Besonderes seid, sondern ich habe mich entschlossen, gerade mit einem kleinen Volk Geschichte zu machen. Ja, und dann im Neuen Testament, derselbe Herr offenbart sich, wie schon gesagt, in Jesus Christus. Und zwar über das Volk Israel hinaus, allen Völkern, allen Menschen auf der Erde, in Jesus Christus, der uns Retter und Erlöser ist, der den Gläubigen ewiges Leben schenkt und dieses große Wunder vollbracht, dass wir durch den Glauben an ihn ein Kind des lebendigen Gottes werden. Für immer und ewig. Der Herr ist, er existiert wirklich. Das ist keine Einbildung. Habe ich auch mal gedacht, vor langer, langer Zeit. Ja, man braucht ja so einen psychologischen Strohhalm, an dem man sich festklammern kann. Nein, er ist wirklich keine menschliche Projektion, kein Märchen. Er existiert ganz real. Schau dir mal in einer sternklaren Nacht den Himmel an. Was für eine herrliche, gewaltige Schöpfung. Und dann schau dir hier auf der Erde diese Schöpfung an. Vielleicht den menschlichen Organismus. Wenn man in ein Elektronenmikroskop schaut und eine menschliche Zelle untersucht, bis ins Kleinste, was da alles drin ist, unsere ganzen Anlagen, dass meine Nase ein kleines bisschen krumm ist, aber nur ein bisschen, das ist alles festgelegt, so wie ich ausschaue. Oh, was haben wir für einen fantastischen Gott. Und dann gibt er uns die Bibel, sein Wort zum Lesen, dass wir alles über ihn erfahren sollen, was es über ihn zu erfahren gibt. Der Herr ist mein. Vor vielen Jahren hatte ich mal, ja, an einem Geburtstag war ich auch in einer Gemeinde und dann kam einer auf mich zu und sagte, hör mal, ich gebe dir die ersten vier Worte aus dem 23. Psalm. Und ich habe gesagt, den kenne ich doch, der Herr ist mein Hirte. Nein, nein, die vier, der Herr ist mein. Und da musste ich zu Hause erst mal drüber nachdenken. Ja, natürlich, der Herr ist mein. Ich gehöre ihm und er gehört mir. Er ist mein Gott. Er hat mich für sich selbst geschaffen, um in einer persönlichen Beziehung mit mir zu leben. Auch dann, als wir in der Bibel dann nachvollziehen können, dass da etwas zerbrochen ist zwischen Gott und uns Menschen, hat er uns nicht aufgegeben. Die Sünde hat ihn nicht aus der Bahn geworfen mit seinen Plänen, aber wir sehen auch in unserer Welt, wenn wir die ganze Not sehen, dass etwas schiefgelaufen ist. Aber der gute Hirte lässt sich nicht beirren. Trotzdem zieht er seinen Weg weiter durch mit denen, die an ihn glauben und ihm vertrauen, mittendurch, durch das Durcheinander. Und er bietet allen Menschen an ihn zu glauben, herauszukommen aus der Not, ewiges Leben zu empfangen. Die Frage ist, ob wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Man kann viel über Gott wissen. Ich habe jemanden gekannt, der hat mir gesagt, ich habe 50 oder 60 Bibeln zu Hause. Er geht auf den bei den Antiquitäten, guckt danach und dann, oh, wieder eine von 15. Hat sich alles hingestellt. Und er hat noch nie drin gelesen. Das nützt nichts, die Bibel zu Hause zu haben. Die Staubschicht wird immer größer. Wir müssen sie lesen, dieses lebendige Wort. Haben wir Gewissheit, dass wir ein Kind Gottes geworden sind? Dass wir wirklich zu ihm gehören und wenn es durch dick und dünn geht im Leben, dass er wirklich da ist, dass er mich festhält, dass er mich durchbringt, dass er mich ans Ziel bringt. Ewige Herrlichkeit im Himmel, so wie wir auch immer wieder hören in den Predigten. Der Herr ist mein. Oh, was für eine wunderbare Wahrheiten. Ja, und dann der Herr ist mein Hirte. Ja, das ist ein so fantastisches Bild. Klar, dort damals in der Gegend, wo der Herr Jesus lebte, dort, wo das Volk Israel war, da war Hirte ein ganz normaler Beruf. Aber nicht nur deshalb hat Gott diesen Hirten ausgewählt, sondern es geht ja auch um die, für die der Hirte zuständig ist. Und das sind die Schafe. Und das passt so hundertprozentig für unsere Beziehung zu Gott. Gott ist unser Hirte und wir, Entschuldigung, wenn ich jemanden zu nahe trete, aber wir sind die Schafe. Wir sind die Schafe. Wir stehen unter seiner Fürsorge. Er geht mit uns voran, er geht voran und wir folgen ihm nach. Und er weiß genau, wo er uns hinführen muss, dass wir versorgt werden. Der Hirte ist so unendlich wichtig für ein Schaf. Meine Familie und ich, wir haben allerbeste Erfahrungen mit Schafen. Das war schon zwar viele Jahre her, da kam immer wieder ein Hirte bei uns vorbei. Oh, und die Kinder waren schon ganz aufgeregt. Papa, Papa, Mama, der Hirte kommt wieder mit den Schafen. Und da haben wir vieles beobachtet. Der Hirte, der geht vor seiner Herde her, nicht hinter ihr her, wie ein Kuhhirte mit dem Stecken, der dann da eins drauf gibt und da, sondern er geht vorn dran. Die Schafe folgen ihm nach. Aber der Hirte, der da an diesem einen besonderen Tag kam, das war wahrscheinlich kein so ganz, ganz guter Hirte, denn der hat nicht gemerkt, dass ein Teil der Herde langsam zurückblieb. Die gingen an unserem Haus vorbei und verschwanden dann hinter der Kurve und da war noch so ein kleiner Trupp Nachzügler. Und als die gemerkt haben, dass sie den Anschluss verpasst haben, dass der Hirte nicht mehr da ist, wisst ihr, was dann los war? Dann sind die in Panik ausgebrochen. Dann sind die kreuz und quer gerannt und zur Freude meiner Frau auch durch unseren Garten durch. Es war ein starkes Bild. Gemäht und nicht mehr gewusst, wo hinten und vorne ist. Der Hirte war nicht mehr da. Sie waren hilflos. Wir mussten als Familie öfter mal dem Hirten helfen, dass er seine Truppe zusammenhalten konnte. Das war immer eine schöne Sache. Ja, und warum? Warum ist für ein Schaf der Hirte so notwendig? Das liegt an uns Schafen. Nee, das liegt an den Schafen erst einmal. Denn Schafe sind von Natur aus total hilflos, orientierungslos. Sie wissen nicht, wo hinten und vorn ist. Sie brauchen den Hirten. Ganz, ganz existenziell. Wenn du ein Schaf nimmst und stellst es vielleicht 20 Meter vor seinem Stall hin, das findet nicht in den Stall. Du musst es führen und leiten. Null Orientierungssinn, so wie ich, wenn ich mit dem Auto in einer fremden Stadt bin, ohne Navi und ohne meine Frau, dann bin ich auch ganz schön hilflos und muss fragen, wo es lang geht. Ja, und so ist das mit den Schafen. Ungefähr 1000 Jahre, nachdem David diesen Psalm geschrieben hat, war Jesus Christus auf die Welt gekommen, der Sohn Gottes, und hat sich als der gute Hirte vorgestellt. Im Alten Testament, Jahwe ist mein Hirte. Im Neuen Testament, der Herr Jesus Christus ist mein Hirte. Und dann war eine Situation da, dass er vor einer großen Menschenmenge stand, irgendwo in Israel. Und dann lesen wir in Matthäus 6, 9, Vers 36, und als er, Jesus, das Volk sah, da jammerte es ihn, da hat es seinem Herzen wehgetan, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben, die nicht wussten, wo hinten und vorne ist, die nicht wussten, warum sie leben, wo sie Wegweisung bekommen, über das Normale hinaus, wie wir leben, wo wir hingehen, wo unser Lebensziel ist, was wir machen, wenn die Schwierigkeiten kommen. Oh, sie waren so hilflos. Und dem Herrn Jesus hat das wehgetan. Er hat gesagt, was sind die hilflos? Die brauchen mich, den guten Hirten. Ja, manchmal in manchen Situationen, wenn ich vom guten Hirten etwas erhoffe und etwas verlange und er mir nicht das gleich gibt, was ich brauche, und ich dann unruhig werde und nicht mehr weiß, ob er mich überhaupt hört, dann darf ich trotzdem wissen, zur richtigen Zeit gibt er mir das Richtige. Herr Jesus sagt, Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Oh, da hat er schon immer wieder darauf hingewiesen, dass er irgendwann ans Kreuz muss, dass er deshalb ja auch gekommen ist, um für unsere Sünden, für unser Lossein von Gott etwas tun muss, damit wieder der Kontakt da ist zwischen Gott und mir, zwischen dem guten Hirten und mir. Er musste sein Leben geben für die Schafe. Er hat das immer wieder betont. Und das können wir im Alten Testament nachlesen, sogar schon, und auch im Neuen Testament an so vielen Stellen. Ja, der gute Hirte, was bin ich froh, dass ich zu ihm gefunden habe vor vielen Jahren. Psalm 23, Vers 1 geht ja noch weiter. Mir wird nichts mangeln. Ach, das ist ja auch etwas. Ich weiß, dass wir oft denken, doch, mir mangelt was. Ich könnte dir gleich 5, 6 Sachen erzählen, wo ich denke, Mensch, das und das klappt noch nicht. David sagt, mir wird nichts mangeln. Wie kann denn das sein? Der Herr Jesus, der weiß immer, was wir wann brauchen. Und manchmal ist es so, dass der gute Hirte erst warten muss in meinem Leben, bis ich etwas loslasse, damit ich die Hand frei habe für das, was ich brauche. Wenn wir mal nachdenken, dann gibt es solche Situationen im Leben. Kleine Kinder machen das auch. Hier ein Spielzeug, da ein Spielzeug und da eine kleine Leckerei. Wissen nicht, was sie machen sollen. Müssen erst hinlegen. Ah, und jetzt habe ich's. Das sind diese Lektionen, die wir lernen müssen, wenn wir dem guten Hirten nachfolgen, sodass er uns immer zur richtigen Zeit das gibt. Nicht immer das, was wir uns wünschen, aber das, was wir brauchen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Der Hirte weiß, auf welcher Wiese es das beste Futter gibt. Er kennt die Stellen, wo das Wasser ruhig fließt. Dort führt er seine Schafe hin. Ohne den Hirten würden die Schafe die Wasserquelle nicht finden. Die würden verdursten, wüssten nicht, wo es was zu trinken gibt. Und wir, ich habe mir gedacht, die letzten Tage und Wochen, was haben wir es gut, hier im Oberbergischen zu wohnen. Eine ganze Aggertalsperre voll Trinkwasser. Mann, wir können das jeden Tag den Wasserhahn aufmachen, haben alles, was wir brauchen, auch bei 37 Grad im Schatten. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Er hört, wenn wir beten, gib uns unser tägliches Brot. Ja, er sorgt für uns. Denken wir da immer dran? Ich weiß, wir kommen so souverän oft vor. Das habe ich organisiert, schnell zum Aldi. Das ist alles klar, alles gut organisiert, alles steht da. Es ist der Herr, der uns das alles gibt. Wir machen weiter. Er erquickt meine Seele. Das ist auch etwas Besonderes. Der gute Hirte erquickt meine Seele, der kennt meine Seele, der ist mein allererster und mein allerbester Seelsorger, der weiß, was mir fehlt. Ich habe in anderen Kommentaren gelesen, man kann auch sagen, er restauriert meine Seele. Ich würde sagen mit meinen Worten, er bringt meine zapplige Seele auf Vordermann oder wenn sie durchhängt. Aber dann muss ich zu ihm kommen. Dann darf ich zu ihm beten, dann darf ich mein Herz auskippen, meine Seele entlasten und ihm sagen, so wie ich von Wilhelm Busch, dem alten Evangelisten, gehört habe, der in den Wald gegangen ist und dann immer wieder gesagt hat, so Herr, und jetzt muss ich dir mal alles sagen, was mit mir los ist. Und dann hat er alles gesagt. Und der Herr hat zugehört. Der Herr hat ihn verstanden. Und der Herr hat geholfen. Wie schwer ist es, einen Termin bei einem guten Arzt zu kriegen? auch jetzt nach diesem Reformchen. Aber unser Herr, der hat 24 Stunden am Tag Sprechstunde für jeden Einzelnen, ohne Termin, ohne Wartezimmer. Er ist immer da, an jeder Stelle können wir beten, unterwegs beim Spazierengehen, zu Hause, ja sogar auf der Toilette. Der Herr ist immer da. Auch besonders dann, wenn die Sorgen quälen, die Kraft nachlässt, zwischenmenschliche, berufliche Enttäuschungen entmutigen wollen oder wenn ich in Sünde geraten bin. Wenn ich nicht in der Bibel lese, merke ich gar nicht, wenn ich etwas tue, wo Gott sagt, oh, das hat mir jetzt aber wehgetan. Und dann ist Blockade da. Er gibt uns gute Gebote, nach denen wir uns richten sollen. Und ich darf meine Schuld bei ihm bekennen. Ich kann, was haben wir es gut? Wir haben hier Geschwister, wir können auch einen menschlichen Seelsorger aufsuchen oder eine Seelsorgerin. Und dürfen auch da um Rat fragen. Wie siehst du das? Ich komme da nicht weiter. Ich habe schon viel gebetet. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ja, er begleitet mich auf meinem Lebensweg bis zum Ende, bis ich dort im Himmel in der Herrlichkeit bin. Auch dann, wenn ich mal falsch abgebogen bin auf diesem Weg der Nachfolge, auch da, wenn ich mal den Weg, den er eigentlich mich führen wollte, verlassen habe, wenn ich in eine Sackgasse geraten bin, er kennt den Ausweg. Oh ja, ich erinnere mich, ich habe ja schon angedeutet, mit meinem Orientierungssinn ist auch nicht so weit her, ich erinnere mich, wir waren im Urlaub, Kinder waren noch klein, mit meinem Jüngsten war ich in einer größeren Stadt, musste zum Zahnarzt dort. Und dann habe ich mein Auto geparkt und dann sind wir dort zum Zahnarzt gegangen, wieder zurück. Und ich wusste doch nicht mehr, wo ich mein Auto geparkt habe. Gesucht, gemacht und Herr, hilf, ich finde das Auto nicht. Und dann packt mich mein kleiner Andi an der Hand und dann geht's rechts und zweimal links und dann geradeaus. Dann standen wir vor dem Auto. Das hat meiner Seele gut getan, dass ich mir von meinem kleinen Sohn das Auto finden lassen musste. Aber es war der Herr, er hat ihn gebraucht. Danke, Herr. Boah, ich brauche dich alle Zeit. Ich brauche dich auf jedem Wegstück meines Lebens. Ja, er führt mich. Und jetzt geht's ins dunkle Tal. Das bleibt nicht aus. Die ersten Verse, wenn wir sie gelesen haben, dann denken wir, ach, das Leben mit Gott, mit Jesus, ist sowas von schön, von einem Paradies ins andere, herrlich, wunderbar. Ja, und dann muss dann auch in diesem schönen Psalm dann noch sowas stehen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, das ist die Rückseite der Medaille. Zuerst merken wir, dass David hier beim Formulieren dieses schönen Liedes einen Wechsel vornimmt. Vorhin hat er von dem Hirten gesprochen, und jetzt ist er zum Du übergegangen. Ja, ist kein Wunder im dunklen Tal. Wenn ich da nicht mit Gott auf per Du bin, dann schaue ich ganz schön alt aus. Dieses Du ist so wichtig. Du, mein Herr, du, mein Gott, du, mein Heiland. Ich brauche jetzt ganz, ganz doll deine Hilfe. Egal, was es ist. Krankheit, Arzt, Krankenhaus, OP. Ob die Ehe kriselt. Stress mit den Kindern, am Arbeitsplatz, finanzielle Schwierigkeiten. Die Liste der verzweifelten Sorgen ist groß und der Weg wird oft immer schwerer. Ja, und dann kommen die Zweifel. Dann, dann kommen diese Zweifel, dass man sich sagt, Herr, wo bist du denn jetzt? Jetzt bräuchte ich gerade deine Hilfe und jetzt tut sich nichts. Schon tagelang warte ich auf dein Eingreifen. Und diese Glaubenskrisen, die wir alle kennen, die setzen ganz schön zu. Herr, wo bist du? Ich sehe und fühle dich nicht. Ich kann nicht mehr richtig beten. Ich fühle mich verlassen. Habe ich falsch geglaubt? War das alles, auch sowas gibt es, war das alles irgendwie doch nicht wahr, was mir vielleicht meine Eltern erzählt haben? Oder was mir der Pastor immer gepredigt hat? Oder wer auch immer? Kann das sein? Andere sagen ja auch, es gibt keinen Gott. Boah, da bist du plötzlich ganz schön in einer Sackgasse. Und dann kann es sein, dass sogar noch ein Gedanke kommt, nämlich der, vergiss es. Vergiss es, du schaffst es nicht. Gott hat dich schon längst verlassen. Da, an der Stelle, hast du versagt und da hast du gesündigt und da schon wieder. Jetzt ist Schluss, aus Ende. Das ist ein finsterer Pfeil aus der Finsternis. Das gibt es auch. Der Lügner, der Teufel, der ist immer da und bietet uns zu allem, was uns Gott gut. Es gibt auch eine Alternative, die manchmal attraktiv ausschaut, aber die Gift ist, die uns wegzieht vom guten Hirten, der uns treu bleibt, auch in den dunklen Tälern. Auch diese Täler sind letztlich von Gott eingeplant, weil wir da auch etwas lernen sollen, weil da der Glaube geprüft wird, ob da wirklich was ist. Und wenn es schwach ist, dann wird er jetzt stark in diesem dunklen Tal. Der Herr sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Kennen wir diesen Vers? Den müssen wir parat haben. Dieses feste Wissen, er verlässt mich nicht. Ich bin bei dir, ich gehe mit dir durch dick und dünn. Und er hat nicht gesagt, ich bin bei dir an allen Tagen, wo du ein tolles Gefühl hast, an allen Tagen, wo es dir gut geht. Nein, auch gerade in den chaotischen Tagen ist er da, tröstet mich, hilft mir und sagt, komm, den nächsten Schritt. Wir gehen jetzt gemeinsam durch dieses dunkle Tal, Schritt für Schritt, wir kommen durch. Fürchte dich nicht, glaube nur, hat der Herr Jesus auch jemanden zugesprochen in einer ganz, ganz verzweifelten Situation. Bleib dran. Ach, manchmal wünscht man sich, Gott würde uns das alles ersparen mit dem dunklen Tal. Aber da hat mir wieder geholfen, was ich mal gesehen habe, wieder mit den Schafen. Vor etlichen Jahren, da haben wir noch weiter oben auf dem Laubberg gewohnt, dort wo jetzt, ich weiß nicht, ob sie da sind, die Engels wohnen, dort haben wir gewohnt. Und dort hatten wir einen fantastischen Ausblick, einmal hier auf die Wiedenester Seite, da wo jetzt die Gemeinde ist, und auf die andere Seite, dort in die Sühlemicke runter. Und eines Tages sah ich da aus dem Fenster, dass da ein Hirte wieder mit den Schafen von der Bellmicke runterkam. Und noch bevor er die ersten Häuser erreicht hat, dort wo die Druckerei, Missionswerk dort ist, geht der Hirte plötzlich rechts um in den Wald hinein. Und da ist steiler Wald links und rechts. Steiler Wald, steinig, dunkel, kein Gras. Und er führt die da rein und aufwärts und es gab ein Protestgeschrei bei den Schafen. Und ich habe auch gedacht, was macht ihr denn? Da ist doch nichts zu holen in dem Wald. Und dann habe ich weitergeguckt. Ach, und dann habe ich kapiert, was er will. Er will durch den Wald, dort oben hin auf die saftige grüne Wiese, dort wo jetzt das Haus von Siepermanns steht, da war alles Wiese. Dort will der hin. Das heißt also, dieses dunkle Tal für die Schafe hat einen Sinn, ein Ziel. Und wir sind manchmal dabei, so schnell aufzugeben und sagen, ist doch Chaos. Hat doch keinen Zweck, ich gebe auf. Nein, nein, der gute Hirte weiß genau, wo er uns hinführt und er mutet uns manches zu, dass unser Glaube, unser Vertrauen wächst. Was waren die Schafe froh, dass sie nicht, wenn sie hätten können oder wollen, zurückgeblieben sind und haben gesagt, nee, den Stress machen wir nicht, dann wären sie wahrscheinlich hungrig ins Bett gegangen an diesem Abend. Ja, und da erkennen wir uns auch in diesem Bild wieder. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich will dir vertrauen, auch wenn ich es im Moment nicht verstehe, wo es lang geht. Danke für deine Geduld mit mir. Und danke im Rückblick auch für die Glaubensprüfungen, die mir manchmal überhaupt nicht schmecken. 1. Petrus 6, Vers 7. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde. Das ist durchgängige Lehre in der Bibel und sie stimmt mit dem Leben überein. Übrigens, der gute Hirte, der ist auch durch ein brutal dunkles Tal durchgegangen für uns, wie schon Jesaja es angekündigt hat. Wir alle gingen in die Irre wie die Schafe, ein jeder sah auf seinem Weg, aber der Herr warf unsere Sünden auf ihn. Der Herr Jesus ging ans Kreuz dort und starb für unser Versagen, für unseren Murks und hat uns einen Neuanfang geschenkt. Ein neues Leben als Kinder Gottes. Oh, was ist das für eine gute, gute Botschaft, die wir in der Bibel finden. Die hält in allen Lebenssituationen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ja, der Herr gibt uns doch alles, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen. Wir haben so, so gut. Aber auch hier dieser kleine Aspekt, ach, warum steht der denn da auch? Wenn das nicht dastehen würde, wäre es doch viel schöner. Du bereitest mir einen Tisch, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein, aber im Angesicht meiner Feinde. Was heißt denn das? Das heißt, egal auch da, wo ich den Herrn loben und preisen kann über seine gute Führung, auch da, wo ich alles habe, was ich brauche, wir dürfen nie vergessen, dass der Feind auch irgendwo ist und uns ablenken will von diesem Tisch. Der Herr bereitet mir einen Tisch und da sind die Feinde drumherum. Der Herr hält sie auf Distanz. Aber ich gucke doch hin und sage, konzentriere dich auf das, was ich dir gebe, sagt der Herr. Ich bereite dir einen Tisch und überlass die Feinde mir. Mit denen werde ich fertig. Ja, das ist so gut zu wissen. Und das bleibt so. Das bleibt so, bis wir am Ziel sind. Bis wir dort sind, dort wo die Ewigkeit ist, dort wo Herrlichkeit ist. Dort wo wir das nicht mehr durchleben müssen, diese Prüfungen. Aber wir werden immer mehr zusammengeschweißt mit unserem Herrn. Und er lässt es uns deshalb nicht gut gehen. Und ich möchte gerne, dass wir das behalten, weil wir so schnell zu den Warum-Fragen kommen. Warum das schon wieder? Und ich glaube, der meint es nicht gut mit mir. Warum jetzt das? Ah, und der Teufel schiebt noch und sagt, ja, yeah, genau, genau, genau. Nein, 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 nein. Er ist da. Und er hat die Feinde im Griff und er lässt sie da schon mal rankommen, damit ich lerne, mich noch mehr an ihn zu klammern und zu erkennen, ich kann mit dir keinen Schritt gehen alleine. Ich brauche dich alle Zeit. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen, ewiges Leben haben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Klammere dich fest an diese Verheißung. Niemand wird dich aus der Hand des Herrn reißen, wenn du sein Eigentum bist, egal was kommt. Und wenn dir einer sagt, hör mal, du hast doch schon wieder gesündigt, also du musst, bist du denn überhaupt? Und du weißt genau, doch, ich habe doch meinen Hirten lieb. Da lasse ich mir das nicht einreden. Ich weiß, er geht jetzt mit mir auch dadurch und er vergibt mir und er schenkt mir den Neuanfang. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist das letzte Verslein aus diesem Psalm. Diese Gewissheit, ich werde bleiben im Hause des Herrn, jetzt hier und später in der Ewigkeit. Er hat schon alles vorbereitet für mich. Ein letztes kleines Hirtenerlebnis, als wir mal wieder dem Hirten geholfen haben, seine Schafe zusammenzukriegen. Ein Teil hat noch gefehlt. Da sind Edith und unsere Kinder hier die Bahnhofstraße lang gegangen. Und dann haben wir sie entdeckt, auf einer schönen Wiese, gemütlich grasend. Und das war die Wiese, auf der heute hier dieses Gebäude steht. Und da dachte ich mir, das ist doch ein guter Platz, bei dem verlorene Schafe alles finden, was sie brauchen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.